Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie rechtsextrem sind die Anti-Corona-Demonstrationen und wie gefährlich ist die politische Polarisierung in der Pandemie? Darüber wollen wir heute sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den früheren Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Willkommen.
Hallo.
Herr Anschober ist seit vielen Jahren Politiker der Grünen und jetzt geht er unter die Schriftsteller. Richtig, Sie schreiben einen politischen Roman?
Ich schreibe ein Buch zumindest, ja, über die Pandemie. Roman wird es keiner, aber ein sogenanntes fiktives Sachbuch.
Ein fiktives Sachbuch, in dem vielleicht ein machtversessener Bundeskanzler vorkommt und ein Gesundheitsminister, mit dem er im Clinch liegt. Alles Fiction natürlich. Kann man das aber?
Wir werden sehen, was da kommt. Lassen wir uns überraschen.
Ich freue mich, dass die niederländische Europaabgeordnete Sophie Intveld dabei ist. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Intveld vertritt die liberale, manche sagen linksliberale Partei D66. Wie stark hat man eigentlich in den Niederlanden mitbekommen, was da in Österreich los ist? Diesen Zusammenfall von zwei Dingen, dem Lockdown auf der einen Seite, die politische Regierungskrise rund um die Korruptionsvorwürfe gegen Ex-Bundeskanzler Kurz?
Ja, ich glaube, vor allem das erste Thema, weil viele Leute freuen sich schon auf ihr Winterurlaub und da plötzlich kamen die Nachrichten, vielleicht wird das alles wieder abgesagt, was passiert und auch, ja, alle sind natürlich mit Covid beschäftigt, das ist einfach das Thema heute. Die Regierungskrise ein bisschen weniger, weil ich glaube, in meinem Land im Moment sind die Leute vor allem auf nationale Fragen konzentriert und was außerhalb passiert, irgendwie steht das nicht mehr so auf der Tagesordnung und in den Medien wird zwar berichtet, aber nicht mehr ganz so viel wie vorher.
Ebenfalls mit dabei ist der streitbare Autor und Publizist Robert Miesig. Hallo.
Hallo.
Und ich freue mich, dass der vielbeschäftigte Falter-Chefredakteur Florian Klenk für uns vor seinem Laptop Platz genommen hat. Hallo.
Hallo.
Robert Miesig, im November waren viele Zehntausende bei Demonstrationen in Wien, in den Bundesländern auf der Straße. Aufgerufen hatte die FPÖ, die Identitäre, andere rechtsextreme Gruppen waren präsent. Aber natürlich nicht alle Leute, die da demonstrieren, sind rechtsextrem. Trotzdem, in der politischen Einschätzung, wächst da in der Pandemie die größte rechtsextreme, rechtsaußen-Massenbewegung, die es in der Zweiten Republik je gegeben hat?
Möglicherweise. Ich meine, es hat natürlich jetzt eine etwas dramatische Note, das so zu formulieren. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist, dass wir eine Parlamentspartei haben, die ja nicht eine ganz kleine Parlamentspartei ist, sondern die drittgrößte, eine Rechtsaußenpartei, die normalerweise, sage ich jetzt mal, eher so eine eine Partei der medialen Polarisierung war, aber jedenfalls nicht die Straße mobilisiert hat, in aller Regel. Und jetzt mobilisiert sie auch die Straße. Und auf dieser Straße sind sehr viele Leute, die jetzt auch schon eine eineinhalbjährige Bewegungsgeschichte haben, zu denen im Kern Rechtsradikale und auch Neonazis dazugehören. Diese Gruppe im Küssel, die Identitären, das, was sich Corona-Querfront nennt. Und manche vielleicht, die vorher gar nicht so dazugehört haben, die aber jetzt nach einem Jahr auch Verrücktheit und Polarisierung und Aufganselei, nennen wir es mal so, immer mehr in diese Nähe gekommen sind. Das können sogar irgendwelche medizinkritischen Ökos gewesen sein. Aber nach eineinhalb Jahren verändern sich auch solche Leute. Also und der Weg von Bio zu Braun ist da offensichtlich vielleicht nicht kurz, aber er ist auch nicht geschlossen, nennen wir es mal so. Und darüber hinaus hast du natürlich auf der Straße ein großes, breites Spektrum an Menschen, die jetzt sicherlich keine Rechtsradikalen sind, die vielleicht auch sozusagen ganz liebe Menschen sind, aber wo man sich ja die Frage stellen muss, wie normal ist es, wenn ich hinter einem Banner der Identitären hinter dem hergehe. Also das ist eine Gemengelage an Kompliziertheiten. Was man aber sicher nicht vergessen soll, ist, dass es doch erstmals in der Republik so ist, dass eine rechtspopulistische oder rechtsradikale, rechtsextreme Parlamentspartei auf die Straße ruft, offensichtlich auch nichts dabei findet, dass das Banner der Identitären diese Demonstration anführt. Also wir kennen das ja auch aus anderen Bewegungen, dass ein paar Narische hinten nachgehen, aber dass die Narischen anfangen, ist schon mal ein bisschen was anderes. Also das ist etwas, was man sicherlich auch nicht irgendwie abtun sollte als Kleinigkeit.
Jetzt Florian Genk auf Twitter, wenn ich es richtig verstehe, hast du gewarnt, diese Bewegungen ins Rechtsaußeneck zu drängen. Wenn man sich aber ansieht, eigentlich immer die Führung einer Demonstration bestimmt ja letztlich immer den Charakter. Wie sehr kann man da differenzieren?
Ich bin dort hingegangen, ich habe mir das angeschaut und mir sind drei Sachen aufgefallen. Das erste war, dass es eine unglaublich große Menge von Menschen waren. Also es waren natürlich weit mehr als die 20.000, 30.000, die dann später sozusagen aus meinem Milieu immer berichtet wurde, sondern das waren schon ganz schön viele. Also ich habe so eine Demo eigentlich in Wien, ich weiß nicht, Lichtermeer oder die Demos damals gegen Schwarz-Blau, das war so vergleichbar von der Größe. Und das Zweite, was aufgefallen ist, ist, dass es mir fast nicht aufgefallen wäre, dass dort Neonazis gegangen sind. Natürlich, wenn man hinschaut, wenn die Kundgebung selber stattfindet und die Reden stattfinden, sieht man den Bus der Freiheitlichen und man sah diese brüllende Frau Berlakovic, das haben wir im Internet gesehen und man sieht, wenn man genau hinschaut, vorne die Identitären mit ihren großen Austauschbannern. Aber die große Masse der Leute, die dort gegangen sind, das waren Leute wie nach einem Ländermatch. Ja, das war das österreichische Volk. Ja, das ist dort durchgegangen. Falterleser, Kroneleser, junge, alte, linke, rechte, Trachten, Dreadlocks, Trommeln. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten irritiert hat, dass wir es eben nicht nur mit Rechtsextremen zu tun haben, die dort jetzt Fäuste schwingen, so wie man es vielleicht aus, weiß nicht, manchen ehemaligen ostdeutschen Ländern kennt, durch die Gassen marodieren oder wie man es vielleicht heute bei diesen Fackelzügen da in der Steiermark mitkriegt, sondern dass das eine sehr breite Protestmasse war, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es eine Bewegung ist. Ich weiß auch nicht, ob es schon ein Kollektiv ist. Ja, ich würde es ein Konnektiv nennen von Leuten, die sich offensichtlich da im Netz auch miteinander vernetzen und die ein ähnliches Anliegen haben, nämlich eine Angst vor dieser Impfung. Und die Angst nähert sich, wenn man mit den Leuten redet, aus ganz unterschiedlichen Quellen. Sie sind einerseits verrückt gemacht worden, sie sind einerseits besorgt um ihre Kinder, sie sind einerseits Spinner, es sind Ideologen dabei, es sind Verschwörungsfanatiker dabei. Aber ich würde warnen, sie sozusagen als einen faschistischen Straßenmob zu bezeichnen, wie das manche auf Twitter gemacht haben, oder da jetzt einfach auch den Rechten zuzusprechen. Das würde auch den Herrn Kickl viel mächtiger machen, dass man so tut, als wären das alles seine Anhänger. Das sind nicht seine Anhänger, sondern das sind Leute, die sich vor irgendwas fürchten. Und darüber sollte man diskutieren, was das ist und wie man ihnen diese Angst nimmt, ohne dass man Gesundheitspolitik gefährdet.
In Gleisdorf in der Steiermark gibt es jede Woche Fackelzüge. Da marschieren offenbar Biobauern und Identitäre und es hat eine Bedrohung des Bürgermeisters gegeben, der hat irgendwie Kerzen vor die Tür bekommen vom Friedhof und die Message holt zum Aussehen oder so, wurde gehört. Herr Anschober, was passiert da politisch?
Ja, was passiert da politisch? In Wirklichkeit ist es eine sehr vielschichtige Geschichte aus meiner Sicht. Also ich gebe da der Analyse absolut recht, dass das nicht einfach einzuordnen ist, sondern dass es auch eine Weiterentwicklung oder Zuspitzung dieser anderen Wirklichkeiten, in Wirklichkeit gibt es keine anderen Wirklichkeiten, aber dieser Fake News Wirklichkeiten ist. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen, die da mitgegangen sind, Gespräche geführt, weil es mich ganz einfach selbst interessiert. Und das sind keine, also die Gespräche oder meine Gesprächspartner, das waren keine Nazis jetzt im klassischen Sinn, sondern relativ unpolitische Menschen, die sich vor 5, 10, 15 Jahren irgendwie auf ein sehr komisches, eigenartiges Weltbild hinbegeben haben. Das ist, sind vor allem Gruppen im Internet, von denen sie ihre Informationen beziehen, Leute, die seit vielen Jahren keine klassischen Medien mehr konsumieren, sondern eine spezifische Seifenblase sozusagen haben, aus der sie sich informieren und mit der sie leben. Und daneben gibt es eine Gruppe, das ist die extreme Rechte in Österreich, die versucht, daraus ein politisches Kapital zu schlagen. Sehr bekannt geworden, dass es da die Formulierung gibt, und ich glaube, die ist sehr zutreffend, dass manche in der extremen Rechten das als Jahrhundertchance sehen, weil sie damit Breite gewinnen können. Und ich glaube, die politische Herausforderung ist, genau das zu unterbinden, alles zu unternehmen, damit das keine gemeinsame Bewegung wird. Das ist es noch nicht, aber sie ist am Weg dorthin. Und das wäre dann sowohl virologisch als auch demokratiepolitisch höchst gefährlich. Also aufklären, neben der Impfpflicht, vielleicht kommen wir auf die dann noch, auch den Dialog ganz massiv verstärken und Foren schaffen, wo man miteinander redet und wo man aus dieser Masse wieder Gesprächspartner macht, damit man den Rechten nicht den Gefallen tut, dieses Umfeld, dieses Verunsicherte zu ihrem persönlichen parteipolitischen Umfeld zu einem Kollektiv zu machen.
Sophie Intfeld, wie politisch punktiert sind die Anti-Corona-Demonstrationen in den Niederlanden? Es hat ja gewalttätige Demonstrationen auch gegeben. Sind da auch rechtsextremen politischen Parteien, Geert Wilders ist bekannt in den Niederlanden, Thierry Baudet und andere Rechtsaußenparteien, sind die auch so präsent bei den Demos wie bei uns, die Freiheitlichen?
Also ich möchte zunächst feststellen, dass die meisten Leute haben sich impfen lassen und die sind nicht so laut, aber das ist dann doch die Mehrheit. In meinem Land ist das inzwischen, glaube ich, 85%. Also, und dann gibt es noch von den 15%, die sich nicht impfen lassen haben, sind das viele Leute, die einfach denen die Informationen fehlen oder die vielleicht die das nicht verstehen oder nicht, weil die dagegen sind. Also es ist dann wirklich ein sehr kleines Teil der Bevölkerung. Lass uns das auch mal feststellen. Aber die sind sehr laut. Dann bei uns ist das Bild genauso wie die beiden Herren das beschrieben haben. Also ein Konnektiv, so wie Herr Klenk sagte, eher als ein Kollektiv. Also aus sehr unterschiedlichen Kreisen haben unterschiedliche Begründungen und unterschiedliche Meinungen. Aber auch bei uns wird diese ganze Bewegung gegen Impfung eigentlich wird sich von extrem rechts zugeeignet. Ich muss dazu sagen, dass die Partei von Herrn Wilders ist für Impfung. Also der hat sich das nicht so zugeeignet. Aber die Partei von Herrn Baudet, Thierry Baudet, ist so weit nach rechts. Er lehnt inzwischen auch die Demokratie ab, öffentlich. Ruft auch eigentlich öffentlich auf zu Gewalt. Ein Abgeordneter von seiner Partei hat im Parlament einen Abgeordneten von meiner Partei bedroht. Wir haben von Covid-Maßnahmen geredet und dann hat dieser Extremrechte hat ihn bedroht und gesagt, ja, warten Sie mal ab, es wird Tribunalen geben. Also das ist etwas, das haben wir schon seit viele, viele, viele Jahrzehnten nicht mehr erlebt, so etwas. Und ich glaube, da müssen auch die Parteien in der Mitte oder vielleicht Mitte rechts, die haben das natürlich viele Jahre lang, haben die das eigentlich nicht wirklich verurteilen wollen. Die haben so ein bisschen versucht, den gleichen Wählen zu bedienen. Und jetzt wird es auch sehr schwierig, da eine Grenze zu stellen. Ich verstehe ganz gut, dass viele Leute frustriert sind, verunsichert sind, Angst haben, weil keiner von uns weiß, wo es hingeht, wie sich das weiterentwickelt, wann das endlich mal aufhört, ob es dann vielleicht mal wieder ein neues Virus gibt. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir das gemeinsam machen und dass die Politiker also nicht nur die Extremisten, den Extremisten bedienen, aber der große Mehrheit der Leute, die sehr gemäßigt, vernünftig und eigentlich sehr, sehr ruhig und zurückhaltend sind. Ich glaube, das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, dass diese Mehrheit es da gibt.
In Den Haag, Sophie Infeld, hat es ja schwere Zusammenstöße gegeben. Was ist der Hintergrund? Ja.
Das ist schwer zu sagen. Das wird jetzt noch untersucht. Es waren also auch wieder eine große Mischung von unterschiedlichen Leuten. Es wird gesagt, dass auch diese Fußball-Hooligans dahinter stecken, dass die sind extra dahergekommen für Krawallen. Es ist schwer zu sagen, aber dass da auch extrem Rechte dabei sind bei dieser Demonstration, das ist klar.
Das ist doch eine ziemlich gefährliche Mischung. Jetzt, Robert Miesig, die Frage der Impfung ist angesprochen worden von Rudolf Anschober, die ja einmal im ersten Moment eine Radikalisierung eher bewirkt, weil die Leute, die dagegen sind, sagen, da ist Diktatur. Wenn es Impfzwang gibt, eine Impfverpflichtung ist, gibt es Diktatur. Ist das nicht in Wirklichkeit eine Situation, die jederzeit kippen können, dass die Leute, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir demonstrieren gegen Impfdiktatur, dann aufgrund der allgemeinen Destabilisierung dann echt nach einem Führer rufen? Der Führer ist ja irgendwie, steht ja bereit in Österreich durch den Herrn Kickl der FPÖ. Wie sehr verschärft die Verpflichtung der bevorstehende Impfzwang die Auseinandersetzung in Wirklichkeit auch um die Demokratie?
Naja, das weiß ich in dem Fall gar nicht, weil, wie wir ja schon auch gehört haben oder wie schon unterstrichen worden ist, handelt es sich ja um eine kleine Gruppe. Also die kann man ja so oder so definieren. Erst einmal sozusagen sind 30% oder 29% der Bevölkerung in Österreich noch nicht geimpft. Da muss man aber die Kinder jetzt abzählen, die ja an vielen Stellen noch überhaupt keine Chance gehabt haben. Also ich würde sagen, es sind 20% freiwillig ungeimpft. Da haben viele unterschiedliche Gründe, aber viele von denen halten den Herrn Kickl und seine Art von Verrücktheit, damit umzugehen und dauernd aufhusten und Öl ins Feuer und so weiter gießen, ja auch nicht für so vernünftig. Ja, also ich glaube eher, dieser harte Kern, von dem wir da reden, der wirklich ideologisch verbohrt, medizinkritisch ist und auch impfkritisch, der wird irgendwo 10% sein und 1-2% sind richtig radikalisiert. Und da würde ich jetzt weniger sagen, dass die eine Gefahr für die Demokratie sind, sondern eher eine Gefahr für die zunehmende Selbstradikalisierung und dadurch entstehend Gewalttätigkeit oder Gewaltproblematiken. Weil das sieht man ja auch in den Telegram-Gruppen dieser Milieus, dass die Art, wie man da jetzt redet, ist, ja, wir kommen immer wieder mehr in eine Diktatur, wir werden unterdrückt, wir werden gezwungen, eine Todesspritze zu übernehmen der friedliche Widerstand hat bis jetzt nichts genützt, also müssen wir irgendwie radikaler werden. Aber das ist ja ein kleiner Teil, das ist eher eine Gefahr für Leib und Leben und für die innere Sicherheit als für die Demokratie als Ganzes. Ich würde halt aber auch noch mal hinzufügen, wenn man das Gesamtpanorama nimmt und vieles von dem, was da halt jetzt auch schon angeklungen ist, ist, dass man das ja auch als Symptomatik nehmen muss. Ja? Wenn 25% der Bevölkerung so entfremdet generell sind, dass sie nichts mehr glauben, was aus gut begründbarer sachlicher Wissenschaft, aber auch Politik kommt und bereit sind, gleichzeitig jeden Wahnsinn zu glauben, den sie von irgendeinem Freund im Internet bekommen, dann zeigt das ja auch, welchen Grad an Entfremdung es in der Bevölkerung offensichtlich gibt, der ja selbst ein Problem ist, egal wie er sich jetzt äußert. Und als Letztes noch dazu, wir reden ja hier über das rechte Problem, wenn man so will, aber natürlich gibt es auch ein eher linkes Problem, also von sozialistisch bis kommunistisch bis linksradikal, aber auch bis ins grüne Milieu hinein, wo wir doch immer auch Teile dieser Rhetoriken hatten. Es gibt einen globalistischen Turbokapitalismus, wo sich alle verschwören und alle nur mehr unterdrücken und die planen, die Welt zu kasteien. Ist nicht ganz falsch, aber ist halt sozusagen in dieser Dichotomie halt auch ein bisschen ein Blödsinn. Das Gleiche hast du in der Öko-Bio-Gesundheitsdebatte. Die Schulmedizin ist irgendwas sehr, sehr Gefährliches von der Pharmaindustrie, und die Komplementärmedizin, das ist das Gesunde und das Menschenfreundliche. Also wir haben da schon antirationalistische, antiaufklärische Einfallstore auch im progressiven Milieu immer gehabt. Und da würde ich auch sagen, dem haben wir uns nicht ausreichend gewidmet. Das haben wir halt immer ein bisschen deppert und narrisch, aber ganz sympathisch abgetan und vielleicht zu wenig dagegen argumentiert.
Ja, Rudolf Anschober, Sie haben angesprochen die Sache Impfpflicht. Also die Impfungen in Italien werden organisiert von einem General. Die Impfungen in Portugal werden organisiert, sind eigentlich alle durchgeimpft, ebenfalls von einem Militär. Ist das jetzt eigentlich ein Schritt, wo offensichtlich die Regierung erkennt, der Staat erkennt, man muss jetzt durchgreifen? Und egal ob mit oder ohne General, das ist in Österreich vielleicht ein bisschen weniger leicht, das ist jetzt ein notwendiger Schritt, von oben eine Art von Zwangsmaßnahme zu setzen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Naja, es ist ja nicht so, dass es nie eine Impfpflicht gegeben hätte. Wir haben ja weltweit eigentlich ein sehr spannendes Modell. Das waren die Pockenimpfungen, die in den 70ern und teilweise noch ein bisschen später, meine Generation kann sich erinnern, wir haben diese Impfung in der Schule noch gekriegt, diese weltweit gegeben hat und die ja ein durchschlagendes positives Ergebnis hatte, muss man auch sagen. Es ist mit den Pocken haben Millionen Kinder am Gewissen und ihre Existenz zerstört, viele davon sogar getötet. Die Pocken wurden entschärft in Wirklichkeit durch diese weltweite Impfpflicht, die es gegeben hat, die von der Weltgesundheitsorganisation verordnet und national umgesetzt wurde. In Österreich war es sogar schon früher diese Impfpflicht gegeben. Ich habe mich eigentlich am Beginn der Debatte gegen die Impfpflicht ausgesprochen, weil ich mir gedacht habe, es geht rational im Diskurs ganz einfach besser, wenn Menschen überzeugt sind und eine derartige Maßnahme aus eigenen freien Stücken setzen. Jetzt haben wir eine doppelt schwierige Situation. Wir sind in Österreich weit von diesen notwendigen Impfzielen entfernt. Das heißt, uns fehlen noch 1 bis 1,5 Millionen Geimpfte derzeit im Augenblick, damit wir auch sicher sind in diesem Land. Und das Zweite ist, dass wir halt mit der Delta-Variante eine massive Zuspitzung des Ansteckungsrisikos haben und damit ein noch höheres Niveau bei der Impfquote brauchen. Von daher glaube ich, dass es ein aus epidemiologischer Sicht notwendiger Schritt ist, dass es aber nicht der einzige Schritt sein darf. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man das jetzt sozusagen vorbereitet umsetzt, Aber das, was aus meiner Sicht zusätzlich notwendig ist, nämlich eine ganz breite Aufklärungsarbeit, toll, was manche Medien in Österreich in den letzten Wochen begonnen haben, den Hörerinnen und Hörern, den Seherinnen und Sehern zur Verfügung zu stehen, Antworten zu geben auf die großen Fragen. Es sind hauptsächlich verunsicherte Menschen, die auch zu gewinnen sind, auch für die Impfung zu gewinnen sind. Wir brauchen sowas wie einen Österreich-Dialog, wo man bis in die kleinste Gemeinde hinein diesen Diskurs führt, Expertinnen und Experten einlädt. Das hat im Integrationsbereich 2015, 16, 17 recht gut funktioniert in vielen Regionen in Österreich. Und das brauchen wir jetzt als Ergänzung zur Impfpflicht, da bin ich zutiefst überzeugt davon, auch wieder, damit wir auch den Rechten nicht dieses Klientel und wir wissen alle miteinander nicht, wie viele es im Detail sind, sozusagen in die Hände treiben. Denn die, das ist das Einzige, was hundertprozentig erwiesen ist, wollen ihr politisches Geschäft mit dieser Angst, mit dieser Sorge machen.
Florian Klenk, wenn man den Bundeskanzler hört, wie er die Impfpflicht erklärt, dann sagt er immer, es sind die Ungeimpften schuld. Also die Leute, die immer alles getan haben, was sie was verlangt wird, die alles richtig gemacht haben, die sind jetzt in der Bredouille, weil die Ungeimpften, ein Teil der Bevölkerung, das nicht getan haben. Ist das nicht ein Abschieben der Verantwortung der Regierung? Eigentlich sollte man sagen, es geht um allgemeine Regeln und offenbar waren die allgemeinen Regeln in Österreich nicht ausreichend und die Regierung kann sich ja in der Regel nicht ein neues Volk wählen, sondern es ist umgekehrt. Und diese Diktion zu sagen, die Ungeimpften sind schuld, heißt eigentlich, wir sind unzufrieden mit dem Volk. Ist das nicht ein Zugang, der wirklich problematisch ist?
Das zeigt, dass Alexander Schallenberg nicht das Format eines Bundeskanzlers hat. Ein Bundeskanzler muss in so einer Krise Worte finden, die die Bevölkerung versöhnen, die sie einen. Jetzt klinge ich fast schon ein bisschen kitschig, aber es muss eine Rede sein, die sozusagen die Leute motiviert, hinzugehen und nicht anfängt, einen Teil der Bevölkerung zu tadeln. Selbst, Klammer auf, wenn man der Meinung ist, dass das so ist. Und es gibt, man kann ja viele Leute, die sich nicht impfen und egoistisch sind, durchaus kritisieren. Aber Bundeskanzler hat eine andere Rolle. Der muss andere Worte finden. Ich erinnere an die Rede, die der Karl Nehammer nach dem Terroranschlag gehalten hat, der damals eigentlich bewusst darauf verzichtet hat. Es hat leider nicht lang gehalten. Es hat nur bis zur Muslimbruderratze gehalten, aber der doch irgendwie versucht hat, nicht das Land zu spalten danach, nicht aufzuwiegeln die Leute gegen Muslime oder nicht Schuldige zu suchen, sondern gesagt hat, wir lassen uns jetzt von Terroristen nicht spalten. Und ich glaube, dass das jetzt die große kommunikative Herausforderung der Bundesregierung sein muss. Und da meine ich auch das eigene linksliberale Milieu wieder einzufangen, die mir gerade überhaupt nicht gefallen. Also die Aggression, mit der auch linke Leute, die sonst immer für respektvolle Kommunikation eintreten und für Diversity und Meinungsvielfalt über Leute drüberfahren, die auch nur irgendwie das Kopferl raushängen und einmal die Frage stellen, ob man die Schulen wirklich zumachen soll. Da ist eine Aggression derzeit in der öffentlichen Arena, die einfach rausgenommen gehört. Und wo man wirklich das Gefühl hat, wir sollten alle einmal für 3 Stunden das Twitter abdrehen, ja, dass dieser Kochtopf untergeht. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass die Regierung anfangen muss, wirklich ganz pragmatisch nachzudenken, wie man diese Leute erreicht. Ich frage mich jeden Tag, habe ja alles Google-Schachtel in der Hand und denke mir, warum steckt da nicht längst in jeder alles Google-Schachtel eine Impfinformation drinnen zum Beispiel? Ja, das ist schön bedruckt. Hunderttausende solche Schachteln werden jeden Tag in Oberösterreich und in Wien verteilt. Da gehört eine Impfinfo hinein. Vielleicht sogar gleich ein Anmeldeformular, wo ich mich anmelden kann. Vielleicht sogar eine Liste, wo in der nächsten Woche der Impfbus fahren wird. Ja, das ist alles noch viel zu wenig niederschwellig. Ich war kürzlich auf einer Baustelle mit polnischen Arbeitern. Die haben den ganzen Tag stehen die im Staub und arbeiten und die wussten nicht, wo jetzt der Impftermin ist. Die wollten sich impfen lassen, weil die stehen da in der Enge. Nachdem ich es ihnen irgendwie organisiert habe, weil ich halt digital affin bin und ein Smartphone hatte, die hatten kein Smartphone, sondern nur ein altes Nokia auf der Baustelle, sind die sofort hingefahren. Und das hat mir aber gezeigt, offensichtlich ist es für ganz viele Leute auch noch eine Hürde und es kostet Zeit, diesen Termin zu finden, sich anzumelden, zu wissen, darf ich mich jetzt zum dritten Mal impfen lassen oder nicht? Das wissen selbst hochgebildete Menschen ja noch nicht.
Sophie Infeld, ist die Frage der Impfung auch noch ein Thema in den Niederlanden, wo ja viel mehr Menschen geimpft sind als bei uns? Und anschließend, wie geht man damit um, mit dieser Aggressivität? Sie haben gesagt, im Parlament ein Abgeordneter von Ihnen, der attackiert wurde, Demonstrationen, die auch gewalttätig werden. Und hängt das irgendwie zusammen?
Ich glaube, diese extrem rechte Partei hat wirklich, ich weiß nicht mehr, wer von Ihnen das gesagt hat, so eine Jahrhundert-Chance jetzt. Wenn es Covid nicht gegeben hätte, dann wären die jetzt nicht so groß und nicht so laut. Aber bei uns passiert etwas Komisches. Wir hatten nie Impfpflicht, weil wir haben eine ganz kleine religiöse Gemeinschaft, protestantische Gemeinschaft, und die lehnen Impfen ab. Also es hat bei uns immer ein winziges Teil der Bevölkerung gegeben, die haben nie geimpft. Und es gibt auch tatsächlich Orte, wo es Krankheiten gibt, die es sonst in der Welt nicht mehr gibt. Aber trotz die Tatsache, dass es keine Impfpflicht gibt, haben wir immer so über 95% Impfung gehabt. Also rein, weil Leute Vertrauen hatten zu die Regierung, zu die Behörden, zum Staat.
Das ist jetzt auch noch so?
Innerhalb von einem Jahr, das wurde gemessen, dass das Vertrauen von der Bevölkerung in den Behörden ist von über 70% bis runter 30% runtergefallen. Das hat auch damit zu tun, dass es gibt bei uns ein paar Skandale, wo zum Beispiel die Steuerbehörden, hat sich jetzt herausgestellt, die haben über 10 Jahre haben die ethnisches Profiling, wie heißt das, Profilierung gemacht. Die haben, also Kinder wurden da von Familien weggenommen. Es gibt viele Teile der Bevölkerung, auch Leute zum Beispiel mit Einwanderungshintergrund, sogar dritte oder vierte Generation, die haben eher zu befürchten von den Behörden, als dass die sich vertreten fühlen von den Behörden. Und jetzt sagen die gleiche Behörden, ja, aber du solltest dich impfen lassen. Oder du solltest Vertrauen zu uns haben, wir beschränken deine Rechte, du solltest zu Hause bleiben, du solltest Maske tragen, du solltest dieses oder jenes. Es ist nicht nur Impfung bei uns, aber auch alle anderen Maßnahmen. Und dann sagen die Leute, ja, was soll das? Diese Behörden, ich habe kein Vertrauen mehr, die lügen uns an. Und es ist auch schwierig zu sagen, ihr solltet Vertrauen haben, wenn diese Behörden tatsächlich die Leute verraten haben, kann man sagen. Also Vertrauen, und das sieht man überall in Europa, in den Ländern, wo die Leute viel Vertrauen haben, im Staat, Behörden, Regierung, ist die Impfrate sehr, sehr hoch, aber in Ländern so wie Bulgarien oder Rumänien, wo es viel Korruption gibt und die Leute überhaupt nichts zu erwarten haben vom Staat, ist die Impfrate sehr niedrig.
Es ist ein
also, und bei uns ist es nicht nur Impfung, sondern auch alle anderen Maßnahmen.
Es ist offensichtlich wirklich ein gesamteuropäisches Problem. Das war ein Falter-Talk zur Frage, wie rechtsradikal sind die Anti-Corona-Demonstrationen und wie können wir auf die Situation reagieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Informationen und Diskussionen zu diesem Thema finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist grundsätzlich eine gute Idee. In der jetzigen bevorstehenden Weihnachtszeit ist sogar ein Geschenksabo des Falter eine noch viel bessere Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.